Nachhaltige Entwicklung und grünes Wachstum. Wie das geht? Wir stellen euch die Macher vor in unserem Podcast Die Biopioniere.
Hallo und herzlich willkommen bei den Biopionieren. Heute haben wir eine ganz besondere Podcast-Folge vor uns, liebe Hörerinnen und Hörer. Es wird wild, es wird revolutionär, es wird biotechnologisch, soziokulturell und feministisch. Oder, um es mit den Worten unserer beiden Gäste auf den Punkt zu bringen, es geht um 100% Nachhaltigkeit und 0% Bullshit. Aber worum geht es genau? Ines Schiller und Melanie Schichan, die beiden Gründerinnen des Startup Wild, behaupten, die weltweit erste regenerative Alternative zu konventionellen Tampons erfunden zu haben. Ein Periodenprodukt zur Rettung der Meere. Hallo Ines, hallo Melanie. Schön, dass wir euch hier in Rixdorf, Neukölln besuchen dürfen, um die Geschichte von eurem vielversprechenden Produkt kennenzulernen.
Hallo Oliver, es freut uns mega, dass wir dabei sind und dass wir heute über den Tampon und das Altiverse sprechen können. Vielen, vielen Dank.
Stellt euch doch erstmal kurz vor, wer seid ihr, was macht ihr im Unternehmen, wie ist euer Background?
Mein Name ist Ines Schiller und ich bin die Gründerin und Geschäftsführerin von Wild. Ich habe mir vor knapp 3,5 Jahren die Idee einfallen lassen, den weltweit ersten Tampon aus Meeresalgen zu entwickeln und das habe ich die letzte Zeit gemacht.
Ja, hallo, ich bin Melanie Schichan und ich bin die Mitgründerin und freue mich heute, den Hörerinnen ein wenig mehr über Wild zu erzählen.
Wie sind denn bei euch die Rollen aufgeteilt? Also Ines, du hast gesagt, du bist sozusagen die Erstgründerin mit dieser Idee und meist gibt es ja so, einer macht eher den Business-Part, der andere eher die Forschung vielleicht. Wie ist es bei euch? Wie spielt das zusammen?
Bei uns ist es tatsächlich nicht so klassisch aufgeteilt. Also wir sind nicht aus total unterschiedlichen Bereichen. Wir haben unterschiedliche Hintergründe, auch unterschiedliche Sachen studiert. Aber grundsätzlich ist es eher so, dass wir im Team arbeiten und uns einfach sehr, sehr viel ergänzen, aber nicht in festen Themenbereichen. Und womit man es vielleicht ganz gut vergleichen kann oder womit wir es sehr gerne vergleichen, ist Captain Kirk und Mr. Spock. Also ich bin Kirk, Melly ist Spock.
Spock,
ja. Genau. Oder auch Robin und Batman. Aber wir haben leider noch kein Frauenduo gefunden. Das sind wir dann.
Ja, also, dafür gibt es
wir hoffen, dass in Zukunft dann Leute, die ähnlich arbeiten, wie wir jetzt sagen können, na, so wie Ines und Melly.
Das ist doch meine Ansage. Wunderbar. Der Tampon aus Meeresalgen. Das hört sich erstmal ein bisschen außergewöhnlich an. Wie seid ihr darauf gekommen, den herzustellen? Du hast es eben schon angedeutet, Ines. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen ausholen mit der Background-Story.
Die erste Idee ist tatsächlich entstanden aus meiner großen Liebe zum Meer. Ein Teil meiner Familie lebt auch am Meer, in so einem kleinen Fischerort. Und habe dann vor einigen Jahren tatsächlich das auch als beruflichen Schritt gemacht und eine Ausbildung zum Marine Guide gemacht in Südafrika, wo ich also wirklich ganz viel gelernt habe über das Ökosystem, wie das funktioniert, was auch die Gefahren sind. Und als ich da dann verstanden habe, wie wichtig die Algen tatsächlich sind für das Meer, für das gesamte marine Ökosystem, da hat sich eine Faszination entwickelt, die bis heute anhält und wahrscheinlich immer anhalten wird, weil ich gesehen habe, wie wichtig sie sind, aber auch wie viel sie beitragen zur Gesundheit der Meere. Und als ich wieder nach Deutschland gekommen bin, war das immer so ein bisschen in meinem Hinterkopf. Ich würde gerne irgendwie was mit Algen machen, war noch nicht so konkret. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch tatsächlich schon im biotechnologischen Bereich gearbeitet und zwar an zellbasiertem Fisch, also auch meeresbezogen, aber hatte noch nicht so die konkrete Anwendung für die Algen. Habe aber da immer wieder Kontakt gehabt und gesehen, Algen lassen sich für so viele Anwendungen sehr sinnvollerweise verwenden. Und irgendwann hatte ich, das war jetzt nicht so, dass ich mich hingesetzt habe und den Heureka-Moment hatte, sondern irgendwann war es einfach klar, okay, es macht total Sinn, Algen für Produkte zu verwenden, die was absorbieren sollen, und zwar auf eine gesunde Art und Weise. Und da sind nun mal Periodenprodukte total offensichtlich, vor allem für mich als Menstruierende, weil ich einfach ja überhaupt nicht zufrieden bin mit den Produkten, die es am Markt gibt oder gab, bis es den Tampon gab, weil die weder gesund noch nachhaltig sind und auch nicht besonders gut funktionieren. Dann habe ich mich da reingefuchst und geschaut, okay, ist das wirklich die sinnvollste Anwendung? Für mich war klar, ich will die Alge in den Non-Food-Mainstream bringen und dafür eine Art Leuchtturm Produkt finden. Und ja, das ist jetzt ein kleiner Leuchtturm geworden und der Tampon.
Sich sowas einfach so selber zu überlegen, vorzunehmen, quasi dieses Produkt zu revolutionieren, das finde ich extrem erstaunlich. Aber Melanie, dich hat das dann wohl am Anfang direkt überzeugt, da mitzumachen. Und wie bist du da reingekommen in die Geschichte und warum denkst du, für dich ist das genau das Richtige?
Erstmal muss man ja sagen, ich glaube, ich war auch so schnell überzeugt, weil ich wusste, Ines ist am Start. Wir arbeiten halt seit über 10 Jahren zusammen und haben auch beim Film, da haben wir uns kennengelernt, das Unmögliche möglich gemacht. Und hier einfach zu gucken, es bietet sich so an, hier jetzt reinzugehen und diese landbasierten Materialien zu ersetzen und hier ein gesundes Produkt herzustellen, wo sich auch beides, was mich so auch wirklich intrinsisch motiviert, eben verbindet, eben die Menstruation, weil ich genauso unzufrieden war mit den Menstruationsprodukten. Und eben auch diese Verbindung zum Meer als Surferin. Ich war auch in Südafrika, wir beide waren da, unabhängig voneinander. Und ich war halt mit dem Surfbrett unterwegs, du unter Wasser, ich auf Wasser. Und habe da auch die Algen gesehen und dachte mir so, wow, diese Kelp Forests sind einfach magic. Und da eben reinzugehen. Und Ines hat sozusagen mit der Recherche angefangen und hat da erstmal wirklich so ein 120-seitiges Pamphlet erstellt. Es war eigentlich schon das Patent, weil da war so viel Brain-Kapazität schon drin, also wirklich unglaublich. Und da war es dann für mich auch gar nicht mehr schwer zu sagen, ich kündige meinen Job und mach das jetzt und gehe da voll rein, weil das ist einfach, es bietet sich an, es macht wirklich so viel Sinn. Ich hatte richtig Bock. Also wir hatten so einen kurzen Kick-Off. In deinem Schlafzimmer saßen wir auf dem Teppich und haben uns zusammengesetzt und waren dann so ganz klar, so, ja, machen wir. GmbH wird gegründet, müssen wir überlegen, wie wir es machen, wie wir das umsetzen. Weil wir wussten so ganz klassisch, wollen wir es nicht, wir wollen es ein bisschen anders machen, wird es eine NGO, was wird's? Da mussten wir uns dann ein bisschen mehr hinsetzen, auseinandersetzen. Aber sozusagen, wie wollen wir arbeiten in diesem Team, wie wir es schon immer gemacht haben, das war ganz klar. Und das Produkt war auch klar.
Das hört sich wirklich sehr symbiotisch an. Spannend. Ja, zu dem Geschäftsmodell kommen wir natürlich auch noch später. Das ist das Besondere, dieser Nachhaltigkeitsgedanke, der zieht sich bei euch durch, über das Produkt hinaus. Aber nochmal zum Produkt, sowas zu entwickeln. Also du hast jetzt gesagt, 120-seitiges Pamphlet. Das heißt, du hast dann auch wohl Fachartikel studiert. Was für Substanzen, schätze ich, auch in Algen sind. Kollagene, Proteine. Aber wie kommt man dann eigentlich zu so einem Produkt? Da ist ja dann doch auch Technik, Biotechnologie am Ende des Tages entscheidend, um sowas weiterzuentwickeln und auch für die Verbraucherinnen sicher zu machen.
Ja, damit sprichst du was auch total Wichtiges an, neben diesem Sicherheitsaspekt. In den Periodenprodukten, die es heute gibt, da sind Materialien, die im Umlauf sind, die natürlich getestet sind auf gewisse Sicherheitsstandards, die aber keinem medizinischen Kriterien erfüllen müssen. Also Tampons sind in Europa kein Medizinprodukt, auch wenn das viele Leute denken oder man das sich auch wünschen könnte, sondern die sind genauso reguliert wie Taschentücher. Das heißt, erstmal dieses Verständnis, also als ich das verstanden habe, war ich umso motivierter zu sagen, okay, ich will jetzt aber einen gesunden und sicheren Tampon entwickeln. Und dann hat Melia ja dieses Dokument, das übrigens auch das Dokument hieß,
DAS groß geschrieben.
Genau, groß geschrieben.
Das Dokument.
Das Dokument. Und das war tatsächlich eine Art Feasibility Study in allen Bereichen. Also, wie du sagst, Fachartikel vom Algenanbau, also auch erstmal ein Verständnis dafür zu gewinnen, ist das wirklich so nachhaltig, wie wir uns das, also wie ich mir das damals einfach vorgestellt habe, weil ich dachte, ja, die sind ja im Meer und brauchen keinen Dünger und keine Pestizide und kein Land und so, klingt eigentlich super. Aber das erstmal zu überprüfen, stimmt das überhaupt? Wie sieht es wirklich in Europa aus, weil wir eben mit regionalen Algen arbeiten? Und bis hin zu, was sind denn wirklich die technischen Herausforderungen, wenn man einen Tampon produzieren will und alles dazwischen? Also was sind die, wie du gesagt hast, was sind die Bausteine in den Algen, was lässt sich da gut extrahieren in einem sauberen und grünen Prozess, also wo man nicht auch noch dann einen unglaublichen Aufwand hat, energetisch oder auch chemisch, da überhaupt ranzukommen, sondern was ist das, was die Alge mitbringt, was sich sinnvollerweise am leichtesten, am besten nutzen lässt. Und da war es nicht so, dass am Anfang feststand, okay, es wird der Tampon, sondern der erste Schritt war tatsächlich erstmal, alles zu verstehen, um rauszufinden, was denn die Variante ist, die am wahrscheinlichsten gut funktioniert. Und darüber haben sich dann ganz viele Punkte verbunden. Eben die Erkenntnis, dass die Algen, die wir verwenden, auch schon sehr lange im medizinischen Bereich verwendet werden. Also
was sind das genau für Algen eigentlich? Also es sind Makroalgen, genau, muss man dazu sagen.
Genau,
ne?
Es sind marine Makroalgen. Es gibt ja auch Makroalgen, die im Süßwasser wachsen. Aber unsere sind eben aus dem Meer. Und Makroalgen bedeutet, dass es sind also die, die aussehen wie Pflanzen. Also nicht die einzelligen kleinen Mikroalgen. Mhm. Und da sind wir jetzt nicht an eine spezielle Spezies gebunden, sondern da versuchen wir auch immer speziesunabhängig zu arbeiten.
Du sagst, es kann aus verschiedenen Algen eigentlich hergestellt werden. Kann man das auch dann mixen, weil man die Ingredienzen herauszieht, die dann ähnlich sind, ähnlich beschaffen sind? Wie ist das?
Unbedingt. Also das ist tatsächlich ein Teil unserer IP, also unseres Know-hows, dass wir genau das rausfinden, was können wir wovon nehmen, damit wir eben nicht abhängig sind. Also damit wir, wenn wir langfristig denken, auch jetzt produzieren mit europäischen Algen für den europäischen Markt, aber wenn wir nach Amerika gehen wollen, dass wir dann eben die amerikanischen Spezies verwenden können. Und auch im Hinblick auf die Veränderungen, die den Algen leider bevorstehen oder drohen durch den Klimawandel, gibt es da natürlich auch Veränderungen. Da gibt es auch Wanderungen, bestimmte Spezies haben Probleme mit steigender Temperatur. Genau.
Genau, das ist ja eigentlich das, was man so ein bisschen kennt von diesen Makroalgen, dass die eine kühle Temperatur benötigen, um zu wachsen. Das glaubt man ja erstmal gar nicht. Denk, Wärme wäre gut, wenn man an tropische Meere denkt, aber etliche Makroalgenarten brauchen kaltes Wasser, ne?
Es gibt viele Arten, die das kalte Wasser bevorzugen und das ist im Meer auch tatsächlich häufig so, dass das kalte Wasser ist das mit den vielen Nährstoffen. Und viele Arten, also jetzt auch unabhängig von Algen, auch Fische und so, bevorzugen das. Und unsere eben auch, genau, schönes kaltes Wasser. Es gibt aber auch marine Makroalgen, die die tropischen Meere mögen.
Genau, jetzt haben wir nochmal drüber gesprochen, was können die Ausgangssubstanzen sein oder auch die Arten von Algen, die dahinter stehen. Aber dann tatsächlich zu diesem ersten Prototyp zu kommen, da braucht es ja dann doch irgendwie Laborarbeit oder Kooperation. Wie habt ihr das bewerkstelligt, dass ihr da hingekommen seid? Das ist ja immer spannend auch,
ja, total.
Bei einer Start-up-Geschichte.
Total, also dieser Schritt von dieser theoretischen Arbeit und der ganzen Recherche eben rauszufinden, okay, ist das überhaupt theoretisch sinnvoll? Gibt es die Ressourcen? Gibt es die Arten einer Supply Chain? Also gibt es überhaupt so viele Algen zum Beispiel, wie man bräuchte, um genug Tampons für alle zu machen? Der Schritt stand am Anfang und dann ging es aber natürlich darum, ist es denn auch praktisch wirklich sinnig? Und da waren die ersten Schritte für uns ganz klar, na, wir müssen das anfassen, wir müssen das ausprobieren, wir müssen damit uns vertraut machen. Und das haben wir tatsächlich bei mir im Wohnzimmer, also wir sind dann vom Schlafzimmer ins Wohnzimmer gezogen.
Wieder auf den Teppich, aber diesmal auch mit Tisch.
Genau, diesmal hatten wir einen Tisch, weil diesmal haben wir ja dann auch mikroskopische Untersuchungen gemacht. Wir haben selber Fasern ausgesponnen mit der Diabetes-Spritze meines Katers. Also wir sind da sehr kreativ geworden, um uns wirklich mit dem Material vertraut zu machen und zu gucken, ist das denn wirklich so angenehm? Weil wir aus der Literaturrecherche gemerkt haben, okay, das sollte sich auf jeden Fall auch viel, viel besser anfühlen als zum Beispiel Baumwolle. Aber ist es denn so? Also das muss man ja erstmal in die Hand bekommen.
Ja, ich wollte nochmal Melli fragen. Also für dich war das eigentlich völlig normal, vom Schlafzimmer ins Wohnzimmer, alles irgendwie quasi in Heimarbeit, in der Bastelstunde. Das macht Sinn. Da hast du Vertrauen gehabt in diesen Prozess, dass du jetzt deine Zeit, du hast ja gesagt, du hast einen Job gekündigt und jetzt gehst du da voll rein und bist da irgendwo quasi in der Home-Garage am Werken.
Also das war kein Problem, weil das ging alles unglaublich schnell. Also hätten wir jetzt da irgendwie auf dem Teppich und im Wohnzimmer da am Tisch ein Jahr gesessen, dann hätte ich auch irgendwann gefragt, was machen wir hier? Aber wir haben ja tatsächlich innerhalb von einem Jahr diesen Prototyp entwickelt und wir waren auf einer richtigen Tamponmaschine zu dem Zeitpunkt schon, nach einem Jahr. Wir hatten dann sehr schnell ein Büro, wir hatten dann sehr schnell ein klares Konzept und wir wollten auch nicht weiter auf dem Teppich sitzen. Also wir waren da sehr schnell unterwegs und wir haben ja 2021 dann im August gegründet. Und jetzt haben wir 24, das heißt, 3 Jahre sind vergangen und jetzt haben wir ja einen Shop mit einem fertigen Produkt. Also wir waren sehr, sehr schnell. Und diese Art zu arbeiten, die macht das dann auch so, dass man da wirklich nie zum Zweifeln kommt, weil es sich so schnell bewegt und immer wieder so ein Erfolg sehr schnell sichtbar ist. Und das hat es halt ausgemacht. Und deswegen war ich da nie unsicher.
Nochmal da zurück zu diesem Nachhaltigkeitsaspekt. Die Algen, diese Makroalgen, wenn man sie sieht, die sind ja eigentlich braun. Und jetzt im Vergleich zur Baumwolle, es gibt ja auch Tampons aus Bio-Baumwolle, da ist ja auch ein Bleichungsprozess dahinter. Es ist Baumwolle überhaupt anzupflanzen, da braucht man sehr viel Wasser. Das ist also auch ökologisch und ökonomisch gar nicht so einfach. Wie verhält sich das bei der Alge? Und wie kriegt ihr da die braune Farbe weg, sozusagen?
Yeah.
Und wenn man jetzt überlegt, okay, es gibt doch sehr viele Menschen auf der Welt, die menstruieren, gibt es so viel Ausgangsmaterial am Ende des Tages, dass man da so viele Tampons herstellen könnte?
Ja, also erstmal zu deiner ersten Frage. Viele Leute erwarten, dass der Tampon grün ist oder bräunlich, wenn sie sich ein bisschen besser mit den Algen auskennen. Aber er ist genauso weiß wie jeder andere Tampon auch, weil das inhaltlich auch vom Produkt her Sinn macht. Man will ja die Farbe der Menstruationsflüssigkeit sehen, weil man auch daraus Rückschlüsse ziehen kann auf den Gesundheitszustand. Das heißt, es macht einfach Sinn. Wir haben da aber den großen Vorteil tatsächlich gegenüber der Baumwolle, dass wir unsere Fasern nicht bleichen müssen. Wir arbeiten mit einem Polymer, was wir extrahieren aus der Alge, und das ist natürlicherweise farblos. Das heißt, wir haben in dem Ausgangsstoff, mit dem wir unsere Fasern herstellen, schon gar keine Farbe mehr drin. Und da gibt's natürlich sowohl den gesundheitlichen Vorteil, dass es eben ungebleichte Fasern sind, die dann im Produkt sind, aber natürlich auch, was du angesprochen hast, den ökonomischen und ökologischen Vorteil. Und auch der Wasserverbrauch, der ist bei uns natürlich wesentlich reduziert, nämlich auf null, weil die Alge eben gar kein Trinkwasser verbraucht. Und wir haben das auch mal ausgerechnet und tatsächlich auch extern zertifizieren lassen. Das sind also 30 Liter, den unser Tampon gegenüber einem konventionellen Tampon einspart an Trinkwasser. Und das ist natürlich was, was uns sehr, sehr wichtig ist und was sich genauso übertragen lässt auf Pestizide, auf Dünger, auf die Landfläche, die ja auch häufig in Konkurrenz steht zum Nahrungsmittelanbau. Und das fällt bei uns eben alles weg. Deine zweite Frage?
Die Menge, genau. Sozusagen, das Ausgangsmaterial.
Da ist es eben so, dass die Algen auf jeden Fall ausreichen. Selbst jetzt, zu diesem Zeitpunkt, könnten wir mit den europäischen Algen, die geerntet werden und verarbeitet werden, Deutschland oder die Dachregion wunderbar versorgen. Langfristig ist das aber eigentlich genau der spannende Hebel für uns, weil wir aktuell in Europa vor allem Wildsammlungen betreiben von Algen. Also das heißt, da gibt es genau festgelegte Regionen, wo wann geerntet werden darf. Dann darf da 3 bis 5 Jahre nicht geerntet werden, sodass das eben wirklich ein regeneratives System ist. Das funktioniert sehr gut, hat aber halt dieses natürliche Limit, dass es eben eine begrenzte Anzahl gibt, die aber, wie gesagt, jetzt schon ziemlich groß ist und für uns kein Problem darstellen würde. Aber langfristig, wenn wir die Hälfte der Weltbevölkerung, 300 Millionen Leute jeden Tag, menstruieren versorgen wollen, dann brauchen wir natürlich noch mehr. Und da kommt der kontrollierte Anbau von Meeresalgen ins Spiel. Und das ist eigentlich das, wo wir hinwollen, weil wir eben sagen, hey, wir haben hier die Möglichkeit, eine Art mariner Permakultur zu etablieren, die nicht die gleichen Fehler macht wie die landbasierte Landwirtschaft, weil die haben die ja schon gemacht, also nicht anfängt, Monokulturen anzubauen, dann mit ganz viel verschiedenen anderen Techniken da zu versuchen, die am Leben zu halten, sondern eben ein integriertes, regeneratives System, wo auch Wiederaufforstung stattfinden kann. Und da sehen wir ein ganz, ganz großes Potenzial, um auch nicht nur dem Leben unter Wasser, also dem SDG 14, das positiv zu beeinflussen, sondern natürlich auch das Leben an Land, weil wir sind hier komplett abhängig davon, dass das Meer gesund ist. Wenn das Meer nicht mehr seine Funktion erfüllen kann als Ökosystem, dann geht hier an Land auch sehr schnell das Licht aus.
Und natürlich die CO2-Absorption der Algen ist auch sehr groß als Menge, ne?
Das CO2-Thema ist ja generell ein sehr komplexes, schon an Land. Wenn wir dann ins Wasser gehen, ist es noch komplizierter. Aber was wir auf jeden Fall sicher wissen, ist, dass die Algen extrem gute CO2-Absorbierer sind. Im Grunde könnte man sagen, die sind die Original Carbon Capture Technology, weil sie halt schon so uralte Lebensformen sind und das schon sehr, sehr lange machen. Und was besonders ist an den Algen, ist, dass sie auch eine langfristige Kohlenstoffsenke bilden können, wenn sie eben absinken in die Tiefsee. Und das ist ein Mechanismus, der im Meer sehr, sehr viel passiert, natürlicherweise, und der natürlich auch unterstützt werden kann. Und wenn mehr Algen da sind, zum Beispiel eben durch den kontrollierten Anbau, dann kann auch mehr Kohlenstoff wirklich langfristig gebunden werden.
Apropos Zahlen, also du hast es jetzt ja genannt, pro Tag menstruieren 300 Millionen Menschen. Das ist eine unglaubliche Zahl. Hört sich natürlich dann im Umkehrschluss nach einem großen Geschäftsmodell an. Also es ist ein Artikel, der wirklich gebraucht würde, der dann auch viel gekauft würde. Aber hier an der Stelle, da hole ich jetzt mal ganz kurz aus, wird es ja tatsächlich wild, weil ihr eure Unternehmensidee ja auch nicht ganz klassisch fahrt. Also auf eurer Webseite schreibt ihr, Wir streben eine ausbeutungsfreie, nachhaltige und zirkuläre Produktion von notwendigen Gütern in einer renaturalisierten Welt an. Es geht um die Suche nach neuen und gesünderen Wegen der Finanzierung. Weg vom Venture Capital und dem unbedingten Wachstumsglauben. Der alternative Ansatz eines Profit-for-Purpose-Unternehmen in Verantwortungseigentum soll es richten. Hört sich zu schön an, um wahr zu sein. Aber ihr realisiert es. Aber wie funktioniert das genau?
Ja, danke für die Frage. Das ist uns ein Herzensthema. Und zwar deshalb, weil wir wirklich ganz fest davon überzeugt sind, dass es nicht ausreicht, dass wir nachhaltige Produkte entwickeln, wenn wir das mit einer Unternehmenskultur und Struktur machen, die extraktiv funktioniert und eben nicht nachhaltig. Und deshalb war das Thema von Anfang an so hoch auf unserer Agenda, auch uns anzuschauen, wie Wild eigentlich strukturiert sein soll und wie das wachsen soll.
Korrekt. Und wir waren an dem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt hier ein Produkt, was wir entwickeln, was komplett neu ist, also eine Innovation. Und müssen wir jetzt auch noch sozusagen die Wirtschaftsform, also die Identität der Firma, müssen wir das auch noch neu uns einfallen lassen? Und da sind wir dann auf die Suche gegangen und sind dann schnell auf Purpose Ventures getroffen und haben da was gefunden, wo wir noch ein bisschen was weiter erzählen mussten und überlegen mussten. Und wo wir dann auch sozusagen was gebaut haben, das FPPA, Future Profit Partnership Agreement. Und das kann man auch auf unserer Website sich anschauen und nachlesen, was wir da genau gemacht haben. Das haben wir dann etabliert, um eben Investment aufzunehmen, ohne Anteile zu verlieren. Also wir wollten auf jeden Fall selber entscheiden, wohin es geht mit Wild, wie wir sozusagen zu welchem Zeitpunkt welche Schritte machen und wie schnell wir auch wachsen, wann wir auf den Markt wirklich wollen und können, ohne eben Dinge zu tun, die wir so nicht als nachhaltig empfinden. Und mit diesem Future Profit Partnership Agreement konnten wir das dann umsetzen und Geld aufnehmen und haben da auch Investorinnen gefunden, die gesagt haben, ja, wir sind bereit, diese Mission mit euch zu gehen, wir finden das total toll, was ihr da macht und genau so wollen wir auch unser Geld investieren.
Ja, interessant. Also das heißt, du hast gesagt, ihr gebt keine Unternehmensanteile ab, aber dann die Investoren, Investorinnen profitieren dann am Verkauf, am Gewinn, kriegen da eine Marge oder wie funktioniert das?
Die Investorinnen sind gewinnbeteiligt in dem Sinne, dass sie ihr Invest zurückkriegen und eben auch ein Multiple. Das heißt, sie haben gecapped auch noch was davon, darüber hinaus, was sie investiert haben, aber dann auch nicht mehr. Das heißt, wenn Wild Profits einnimmt, dann kriegen sie einen Teil davon, also ein Multiple, was wir vorher vereinbart haben mit ihnen. Und danach sind sie dann aber auch raus.
Das ist das Modell, das wir einen strukturierten Exit nennen. Und dahinter steht der Gedanke, dass wir natürlich jeden, der irgendwie beteiligt ist am Wachstum von Wild und an den Werten, die da geschaffen werden, da soll die Person auch was von haben oder die Organisation. Aber wir teilen nicht diese Idee, dass das unendlich sein sollte. Also warum sollte ich, nur weil ich am Anfang in ein Unternehmen investiert habe, irgendwie Firma Geld davon kriegen? Das ist, macht für uns gar keinen Sinn. Und deshalb gibt es eben diesen Cap, den Melli angesprochen hat. Und das ist ein sehr radikales Konzept, also zumindest in der Venture Capital Welt. Und das war ein sehr spannender Prozess, wo wir halt auch hoffen, dass wir da wirklich auch eine Vorbildfunktion haben können. Und für uns war ehrlich gesagt die Idee, was zu gründen, sich irgendwie eine Weltinnovation auszudenken, das auch noch zu machen, dass das funktioniert und dann zu sagen, ach, jetzt verkaufe ich es, total verrückt. Als ich verstanden habe, dass Startups dafür da sind, verkauft zu werden, da bin ich aus allen Wolken gefallen.
Tja, die Leute haben vielleicht das alte Wirtschaftsmodell im Kopf. Die möchten dann viel Geld auf dem Konto haben, einen Ferrari fahren, keine Ahnung, und sind dann happy genau mit diesem Life. Aber natürlich mit der Nachhaltigkeit, mit dem Nachhaltigkeitsgedanken verträgt sich das vielleicht am Ende des Tages nicht so gut.
Und es basiert natürlich auf einem linearen Wachstumsparadigma. Also das kann nur funktionieren, wenn es unendliches Wachstum gibt. Leider leben wir auf einem endlichen Planeten. Ich sehe da ein Logikproblem. Und das andere Grundprinzip ist die Purpose-Orientierung, also dass wir alle Gewinne oder alle Werte, die geschaffen werden durch das Unternehmen, wieder reinvestieren in unsere Mission. Das kennt man so aus dem NGO-Bereich. Also da ist es ja auch so, dass es zweckgebunden ist. Und für uns ist diese Umsetzung in Verantwortungseigentum, eine GmbH in Verantwortungseigentum zu haben, verbindet eben genau diese beiden Welten auf eine sehr smarte Weise und was wir dann eben als Profit-for-Purpose-Modell bezeichnen. Also nicht For-Profit, nicht Non-Profit, sondern Profit-for-Purpose.
Eine Frage dazu noch, also wenn wir uns jetzt nochmal die Zahlen vor Augen halten, wie viele Menschen davon profitieren könnten von diesen Produkten, dann brauche ich schon eine Menge Investor wahrscheinlich, um so viele Produkte überhaupt herzustellen. Gibt es denn so viel Investoren, Investorinnen, die da mitgehen mit diesem Prinzip? Also ich schätze, ihr braucht ja noch einiges an Geld, um in diesem Sinn tatsächlich auch zu wachsen, damit es ja einen Effekt gibt und auch auf dem Markt erreichbar ist, ne?
Ja, das war natürlich eine offene Frage für uns. Also es war wirklich eine Frage, hey, gibt es überhaupt genug Leute, die Bock haben, so eine alternative Art der Finanzierung auszuprobieren, die bereit sind, sich darauf einzulassen und die auch den Sinn davon verstehen? Also das könnten wir jetzt in der Zwischenzeit erstmal mit Ja beantworten. Also wir haben eine erfolgreiche 7-stellige Finanzierungsrunde geschlossen mit diesem Future Profit Partnership Agreement, was wir schon angesprochen haben, also unserem eigens entwickelten Finanzierungsinstrument auf der Basis von Genussscheinen. Und das ist wirklich sehr motivierend für uns gewesen. Also ich habe ja schon erwähnt, ich habe natürlich auch ganz schreckliche Begegnungen in dem Zusammenhang, die sehr demotivierend waren. Aber die Leute, die jetzt dabei sind, die sind nicht dabei, weil wir die belabert haben, sondern weil wir die wirklich überzeugt haben und weil die das Potenzial da drin sehen, dass das auch ein Modell ist, was größer funktionieren kann. Also nicht nur für Wild, sondern eben auch für andere Unternehmen. Und wir sind da natürlich in einer besonderen Position, weil du hast schon angesprochen, und wir versuchen da wirklich auch aus dieser konventionellen VC-Logik rauszukommen, wo es ja immer um die nächste Finanzierungsrunde geht und die Unternehmensbewertung, statt eigentlich die Produkte so in den Markt zu bringen, dass man da tatsächlich von einer Wirtschaftlichkeit sprechen kann. Da versuchen wir so einen Mix zu fahren und da eben schneller ranzukommen mit klugen wirtschaftlichen Entscheidungen, auch mit einer sehr bewussten Entscheidung, nicht die klassische Teamwachstum zu machen, wie man es üblicherweise macht. Also wir sind aktuell 5 Leute und das ist super. Und wir werden wahrscheinlich auch nie mehr als 10, 20 Leute werden, weil wir nicht das Gefühl haben, dass uns das mehr bringen würde, sondern bringt uns mehr Aufwand und dann können wir uns mehr mit uns selber beschäftigen. Aber für die eigentliche Sache, die wir machen, ist das gar nicht notwendig. Auch in der Entwicklung, in der technologischen Entwicklung haben wir natürlich geguckt, wie können wir diesen Tampon so machen, dass er auf einer konventionellen Maschine läuft. Weil wenn wir erstmal jetzt anfangen, eine neue Tamponmaschine zu entwickeln, dann sind wir in 10 Jahren noch nicht fertig. Sondern was können wir machen, damit wir in das bestehende System rein können und es somit verbessern?
Ja, nicht nur ein bisschen, das ist schon wahnsinnig viel. Also so in der Art hatten wir das auf jeden Fall noch nicht. Eher immer dieses Modell der klassischen Skalierung. Natürlich ist es ja auch toll, wenn man irgendwas erfindet und dann geht es in eine Größendimension, aber allein ist es eben nicht möglich. Wenn wir jetzt nochmal zu der, haben wir vorhin schon angedeutet, zu dieser gesellschaftlich-kulturellen Komponente kommen, dieses Themas, also der Menstruation an sich, das ist ja auch kein selbstverständliches Thema. Ist die gesellschaftliche und kulturelle Relevanz des Themas ungebrochen? Wie seht ihr das?
Super wichtig für uns ist die Periode, die Menstruation als etwas Natürliches zu sehen, als ein Teil von dem, was nun mal dazugehört zum Leben. Und was wir wollten, ist einfach ein Produkt, was gesund ist, was sich angenehm anfühlt und was halt auch gut für die Umwelt ist. Und das ist unser Ansatz. Und wir wollten ein Produkt, was tatsächlich auch diesen Prozess versteht. Also was sich einmal die Menstruation anguckt und dann auch zur Menstruation passt. Weil das, was halt konventionelle Tampons mitbringen, was halt auch nicht von Menstruierenden erfunden wurde, sondern von Nicht-Menstruierenden erschafft wurde und bis heute noch sich weiter überlegt wurde, bis wir dann mal dazu kamen. Das ist halt einfach was wir sozusagen uns genommen haben und was wir als Menstruierende mit der Alge zusammen entwickelt haben. Und das Schöne an dem Tampon ist eben, dass wir ihn auch nicht einfach nur in Salzwasser testen und dann denken, oh, funktioniert ja super, sondern dass wir uns wirklich auch nochmal zum Beispiel das Menstruationsfluid, die Menstruationsflüssigkeit angeguckt haben und festgestellt haben, zum Beispiel, es ist viskoser. Also lasst es uns doch mal mit etwas testen, mit Testfluid, was näher der Menstruation kommt. Und das, was dann in den 90ern gemacht wurde, ist halt genau dieses, man nimmt blaues Wasser, das benutzen wir nicht zum Testen, es ist nichts blau in dem Falle und es ist in dem Moment auch kein Wasser, auch kein Salzwasser, sondern im besten Fall eben Menstruationsfluid, ähnlich kommendes Testmaterial. Und das ist sozusagen der Ansatz bei uns, dass wir da von den 90ern weggehen und auch nichts diskret halten wollen, aber auch nichts verschönern wollen.
Ja, sehr stark. kann man gar nichts dazu fügen. Ist auf jeden Fall toll, dass du das jetzt eben so wirklich mal auf den Punkt gebracht hast. Gebt uns doch noch einen kleinen Zukunftsausblick in euer Algiverse, wie ihr das nennt. Wie geht's denn jetzt weiter? Der Tampon ist irgendwo da. Man kann auch schon einen kaufen oder ein paar. Auf eurer Webseite ist das ja möglich. Wie wollt ihr euch jetzt weiterentwickeln? Was ist die Idee?
Also für den Tampon, der wird noch besser. Den verbessern wir weiter, weil bei uns hört es nicht auf jetzt, sondern das wird bis 100% Alge ausgebaut. Also auch der Faden, auch die Verpackung, alles soll aus Alge sein. Und zum Thema Algiverse, uns ist ja wichtig, Alltagsprodukte des täglichen Lebens. Und hier sind wir jetzt auch an Windeln dran, an Slip-Einlagen, also wirklich alles, was gesund absorbieren soll. Und da gucken wir natürlich, ob wir das gesamte Produkt schon auf den Markt bringen können und entwickeln können oder ob wir nur Teile davon eben zur Verfügung stellen für die Industrie, dass wir sagen, okay, meine Slip-Einlage, das, was oben ist, das, was absorbiert oder das, was unten ist immer bei der Slip-Einlage, dass wir da halt auch mit der Industrie arbeiten und gucken, dass wir hier die Alge in die Produkte bringen.
Genau, und die bei uns ist es ja, wir versuchen ja, die ganze Sache sehr holistisch anzugehen, das heißt, ja. Wir sind auch da dabei zu schauen, was sind denn eigentlich Vertriebswege für unsere Produkte, die möglichst dafür sorgen, dass möglichst viele Menschen davon profitieren können und jetzt in dem Fall vom Tampon eben gesund menstruieren und was für die Meere tun und mit denen aber gleichzeitig eine gesunde Wirtschaftlichkeit für uns als Organisation möglich ist. Und da haben wir zum Beispiel eine sehr spannende und tolle Kooperation mit einer anderen Organisation, die Periodenspende an öffentliche Orte bringt oder auch an Unternehmen oder andere Organisationen, die dann eben kostenlos für die Studentinnen oder für die MitarbeiterInnen zur Verfügung stehen. Und das ist so ein Schritt in die Richtung, das möglichst zugänglich zu machen, weil wir natürlich gerade noch vor der Herausforderung stehen, das Produkt aktuell ist noch sehr, sehr teuer. Es ist eine Weltinnovation. Es ist ein Material, was keine Commodity ist, wie jetzt zum Beispiel Viskose oder Baumwolle. Noch, natürlich hat es das Potenzial. Und natürlich wollen wir auch dahin, aber mit den für die Tamponwelt Mengen, die wir da bisher herstellen, sind wir natürlich in einer ganz anderen Preisliga. Und wir wollen aber nicht, dass das Thema Preis, also dass wir jetzt irgendwie ein super gesundes, nachhaltiges Produkt haben, aber nur Leute mit richtig viel Geld sich das holen können. Das ist nicht unsere Idee. Und da sind wir auch dabei zu gucken, wie wir unseren positiven Impact, den wir haben als Wild, also als Meeresschutzorganisation und eben auch als Organisation, die sich für Geschlechtergerechtigkeit einsetzt, wie wir den eventuell monetarisieren können und in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen oder Unternehmen da auch eine Wirtschaftlichkeit draus bauen können.
Wow, großes Projekt, großes Ding, wirklich toll. Also ich bin sehr froh, dass wir hier mal richtig abgetaucht sind in dieses Algiverse und aufgetaucht sind mit einem neuen Bewusstsein für viele Dinge. Vielen Dank, Melli. Vielen Dank, Ines. War echt eine ganz tolle Podcast-Folge. Haben wir viel gelernt. Und ihr könnt natürlich euch auch den Film ansehen, bevor ich das vergesse. Ganz wichtig. Wir haben uns hier umgetan in Neukölln, haben mal reingeschaut ins Büro und waren unterwegs gewesen, um die Welt der beiden kennenzulernen, wie sie zusammenarbeiten. Das ist eine unglaublich spannende Geschichte. Also schaut rein in unsere neue Folge von den Bio-Pionieren. Und jetzt sage ich einfach Tschüss und bis zum nächsten Mal bei den Bio-Pionieren.
Danke, Oliver. Hat super viel Spaß gemacht.
Die Bio-Pioniere, der Podcast über nachhaltige Entwicklung und grünes Wachstum. Mehr zum Thema, weitere Podcast-Folgen und spannende Videos auf bioökonomie.de.